Deutschlandfunk, Information und Musik.
Jeder schreibt für sich allein. So heißt das neue Buch des Schriftstellers Anatole Ranier, das kommende Woche erscheint. Und man merkt es am Titel, er variiert einen bekannten Buchtitel, nämlich den von Hans Fallada. Jeder stirbt für sich allein. Anatole Ranier entstammt einer Schauspieler- und Literatenfamilie. Seine Eltern sind die Schauspieler Pamela Wedekind und Charles Ranier. Er ist damit also Enkel von Frank Wedekind und wuchs im Literaten-, im Schauspieler-, im Künstlermilieu unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg auf. Und ich habe ihn gefragt, Sie haben Ihr neues Buch nicht als Literaturprofessor geschrieben, sondern als Zeitgenosse, für den die NS-Zeit ein Lebensthema ist und eben über Künstler, Schriftsteller und ihr moralisches Dilemma?
So könnte man das sagen, genau. Und das ist ja sozusagen das moralische Dilemma, was wir, ich spreche jetzt von mir als der unmittelbaren Nachkriegsgeneration, von unseren Eltern und allen Erwachsenen um uns herum geerbt haben. Denn die haben ja die Zeit erlebt, mussten sich irgendwie positionieren, hatten nach dem Krieg natürlich ein schlechtes Gewissen, weil kaum jemand unbeschadet dadurch gekommen ist. Und das haben wir gespürt. Ich habe das sehr gespürt und habe immer versucht, dahinter zu kommen. Wie war das denn jetzt damals? Wie hat man sich damals gefühlt? Was hat man gedacht? Wie hat man seinen Alltag gelebt?
Sie haben viele gute Gründe und Sie verraten es gleich auch zu Beginn der Einleitung, dass Ihre Mutter Pamela Wedekind von 1934 bis 1942 am Preußischen Staatstheater unter dem berühmten Intendanten Gustav Gründgens gespielt hat. Und da stellten sich dann auch so Fragen, wie geht man damit um, mit der Zeit als Künstler im Nationalsozialismus zu wirken? Das war kein Thema in der Familie, oder?
Nein, war es nicht. Es war ganz klar, dass meine Mutter da gespielt hatte. Und Gustav Gründgens war ja eine Gestalt unserer Jugend. Der kam zu uns, ich habe den oft gesehen. Und der war ja hochberühmt und war ja immer noch Deutschlands Nummer eins in der Theaterwelt. Aber dass meine Mutter mal thematisiert hätte, dass sie ja mitten im Dritten Reich bei ihm gespielt hat und wie ich nachher herausgefunden habe, auch in einem Stück von Mussolini über Cavour hat sie gespielt. Sowas hat sie nicht erzählt. Ich glaube aber gar nicht, weil sie was zu verbergen hatte, sondern weil ihr das auch nicht jetzt weiter wichtig war, denke ich mal.
Anatole Ranier, Sie haben in Ihrem neuen Buch Jeder schreibt für sich allein, Schriftsteller im Nationalsozialismus, einige bekanntere, einige sehr bekannte Autoren genommen, aber auch einige weniger bekannte. Lassen Sie uns vielleicht mit einigen bekannteren beginnen, weil man daran doch, glaube ich, einiges zeigen kann. Beispielsweise heißt ein Kapitel Emigration, Fragezeichen, nicht für uns. Da geht es um Hans Fallada, den wir kennen als Verfasser von Kleiner Mann, was nun, 1932. Da hat er schon eine Geschichte als Morphium- und alkoholabhängiger Mann hinter sich. Er wird interniert am 12. April 1933, verhaftet. Er zeigt sich als Musterhäftling. 10 Tage später wird er entlassen. Und Sie zitieren ihn: Ich bin außerordentlich zurückhaltend in allem Politischen. Genauso wie Erich Kästner will er in Deutschland bleiben. Ich zitiere ganz kurz Erich Kästner an seine Mutter: Also mit dem Draußenbleiben, das kommt gar nicht in Frage. Ich habe ein gutes Gewissen, ich würde mir später den Vorwurf der Feigheit machen. Das heißt, jemand, dessen Bücher verbrannt worden sind, will trotzdem um jeden Preis in Deutschland bleiben.
Tja, wer kann, verstehe das. Es wird ja immer bei Kästner gesagt, es sei seine Mutter gewesen, aber er war ja nun reich genug und erfolgreich genug und international bekannt. Er hätte ohne weiteres die Eltern mitnehmen können und nach Zürich ziehen. Und bei Fallada war es etwas anders. Der war nicht so reich, war auch ja mental viel unstabiler als Kästner, war ständig in Gefahr, wieder in die Sucht abzugleiten, also war ein wackeliger Mensch, sagen wir mal so. Und der wollte nicht. Der hat sich gedacht, das schaffe ich nicht. Das ist mir unmöglich, jetzt in Amerika, wo er bestimmt offene Türen gefunden hätte, aber jetzt da anzufangen ohne Englisch, was mache ich da? Mein ganzes Geld steckt hier in meinem Anwesen. Ich habe zwei kleine Kinder. Unmöglich. Also er hat gesagt, nicht für mich.
Ein hochinteressanter Fall ist der bekannte, außerordentlich wirkmächtige Dichter Gottfried Benn. Unter anderem auch deshalb, weil es einen ganzen Briefband gibt an ihre Großmutter 1937, an Tilly Wedekind, dessen Enkel sie sind. Man muss sich das Leben einfach und klar einrichten, schreibt er da am Neujahrstag 1937. Und gar nichts mehr erwarten, anders geht es nicht. Mein Gewissen ist rein, schreibt Gottfried Benn. Ich habe das Schicksal meiner Generation auf mich genommen. Und jetzt entschuldigt er das Ganze noch und sagt, es ist der Weg des Geistes und der Kunst, aus so viel Zersetzung und Nihilismus noch Gedicht oder Form zu machen. Da verschließt einer die Augen vor der Zeit und der Umwelt?
Nein, im Gegenteil. Er öffnet die Augen. Er ist einer der wenigen, meiner Meinung nach, der wirklich genau hingeschaut hat. Und einer der wenigen, zumindest einer der, kein anderer bedeutender Geist neben ihm, den ich kenne, hat, wie er, den Nationalsozialismus intellektuell ernst genommen. Er hat nicht von vornherein gesagt, um Gottes Willen, oder er hat nicht von vornherein gesagt, toll, ich mache da mit, ja, wie so viele. Nein, er hat sich damit intellektuell wirklich auseinandergesetzt und hat für sich entschieden, es gibt ja auch da genügend Zitate, dass die Geschichte, dass eine Großwetterlage, eine politische Großwetterlage diesen Umschwung herbeigeführt hat, den könne man nicht wegleugnen, man könne ihn nicht ungeschehen machen, also gelte es, ihn zu akzeptieren, sich damit auseinanderzusetzen und, ja, auseinandersetzen ist das richtige Wort, das heißt, seinen eigenen Geist dagegen zu stellen oder mitzustellen, jedenfalls sich intellektuell damit auseinanderzusetzen. Und das war Gottfried Benn. Und ich meine, er hat diese Meinung nie geändert. Auch nach dem Krieg war er noch der gleichen Meinung.
Ich möchte nur in Frieden gelassen werden.
Ja, das hat er immer gesagt. Ein typischer, wie soll man sagen, ein Tiefstapler, der gleichzeitig ein großes Geltungsbedürfnis hatte.
Jetzt haben wir über die gesprochen, die im Land geblieben sind. Zur berühmten Emigranten zählt die Familie Mann, Vater Mann, Thomas Mann, Bruder Heinrich Mann, die Kinder Klaus und Erika. Sie sind in Paris erst, bevor sie dann nach Amerika auswandern. Sie kennen die Familie natürlich gut. Ihre Mutter war mit Erika Mann engstens befreundet. Und dann erscheint der berühmte Roman von Klaus Mann über Mephisto, die Geschichte eines Karrieristen im Dritten Reich. Es ist die Geschichte von Hendrik Höfgen, in dem man schnell Gustav Gründgens erkennt. Was ist das? Die Geschichte eines opportunistischen Verräters?
Ja, unbedingt. Also ich würde mal sagen, dass Klaus Mann in seiner Analyse des Künstlers, der sich der Macht verschreibt und unglaubwürdig wird, seine Integrität verliert, seine Sendung verliert, hat er vollkommen recht. Gleichwohl ist sein Buch ein schwerer persönlicher Angriff gegen seinen früheren Freund Gustav Gründgens. Das ist für mich außer Frage. Also es mischen sich da zwei Dinge. Es mischt sich die gerechte und richtige und moralisch fundierte Analyse des Künstlers in der Macht mit einer Abrechnung mit einem früheren Freund, von dem er enttäuscht war, den er sehr hoch geschätzt hat, bewundert hat, war natürlich enttäuscht, dass Gründgens nicht emigriert ist. Ja, das ist der Mephisto, also ein schillerndes Werk in der Tat.
Dankenswerterweise führen Sie auch Namen wie Ina Seidel, Agnes Miegel oder Börjes von Münchhausen auf. Die sind natürlich schon bekannt, weil sie unter anderem auch zu den 88 Schriftstellern gehören, die im Oktober 1933 das Gelöbnis treuester Gefolgschaft für Hitler unterschrieben haben.
Ja, natürlich. Ich habe das ja ziemlich genau aufgedröselt, wie das war. Also manche haben sich ja mit Überzeugung unterschrieben, die Andere haben mit großen Bauchgrimmen unterschrieben. Unter ihnen zum Beispiel Oskar Lerke, der nun wirklich weit davon entfernt war, irgendwie mit den Nazis zu sympathisieren. Aber er war Lektor des S. Fischer Verlags und hat gedacht, ich muss den Verlag schützen, wenn ich da unterschreibe. Nützt das meinem Arbeitgeber? Und so waren einige, die bestimmt nicht mit Freude unterschrieben haben. Und sie wussten ja nicht, das ist für mich das Faszinierende, das war ja im Herbst 1933, wo ja noch niemand wusste, wie die Sache weitergeht und niemand das Ende auch nur ahnen konnte. Ja, und da haben die halt viele gedacht, naja, was soll's, unterschreibe ich halt. Nicht wissend, dass diese Unterschrift sie auf alle Zeit brandmarken würde. Sie werden keinen Wikipedia-Eintrag, keinen Lexikon-Eintrag finden, wo bei diesen entsprechenden Menschen nicht steht, sie haben damals gehörten zu den 88, die unterschrieben haben. Aber viele haben den Nationalsozialismus unterschätzt, haben gedacht, na ja, in ein paar Monaten ist das zu Ende, wie lange kann sich das halten? Ja, also es war schon eine sehr ambivalente Situation, in die die Menschen da hineingekommen sind. Und viele haben das halt falsch beurteilt. So gut wie alle, kann man sagen.
Anatole Renier, Ihr Buch Jeder schreibt für sich allein variiert einen Titel von Fallada. Jeder stirbt für sich allein. Es ist keine Abrechnung, sondern was ist es? Versuch eines Verstehens?
Richtig. Versuch eines Verstehens und Versuch, dem Alltag dieser Zeit näher zu kommen. Und zwar nicht jetzt aus der Sicht unserer Sicht, die wir ja das Ende kennen und natürlich nicht über den Nationalsozialismus nachdenken können ohne das schreckliche Ende. Aber diese Leute damals wussten das ja noch nicht. Und deswegen hat mich das schon sehr, sehr interessiert, in diese Mechanismen einmal hineinzuschauen.
Immigration, Engagement und Literaten im Nationalsozialismus. Jeder schreibt für sich allein. So heißt das neue Buch des Schriftstellers Anatole Renier, das in der kommenden Woche erscheint.